Das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Kleinstadtsofa, Menschen bei Butkus. Und hier ist euer Gastgeber, Michael Butkus.
Herzlich willkommen, das ist hier die allererste Folge Kleinstadtsofa, Menschen bei Butkus. Das ist die neue Sendung aus Memmingen für den Süden. Für alle zum Anschauen auf YouTube und zum Anhören als Podcast auf kleinstadt-sofa.de. Es sind verschiedene Persönlichkeiten zu Gast hier bei mir auf dem Sofa. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er hat sehr viel erlebt in seinem Leben, hat unterschiedlichste Positionen in verschiedenen Branchen mitgemacht und mittlerweile ist er sozusagen das Oberhaupt, der Chef der Stadt Memmingen. Herzlich willkommen, Oberbürgermeister Manfred Schilder.
Hallo, Herr Butkus.
Grüße
Sie. Grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind.
Gerne.
Sie haben sehr viel erlebt in Ihrem Leben, haben unterschiedliche Bereiche mitgemacht, sind jetzt in der Politik Oberbürgermeister der Stadt Memmingen. War das so ein Kindheitstraum von Ihnen?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht. Also der Weg in die Politik war also nicht vorgezeichnet. Natürlich bin ich immer schon ein politisch interessierter Mensch gewesen, schon auch von jungen Jahren an. Das ist sicher auch eine Prägung durch meinen Vater. Aber jetzt ein politisches Engagement oder ein Amt habe ich eigentlich nie angestrebt. Und auch dieses Amt des Oberbürgermeisters ist eigentlich eher zu mir gekommen, denn ich zum Amt.
Wenn Sie nochmal so zurück überlegen an die Kindheit, viele Kinder haben gewisse Kindheitsträume, Feuerwehrmann, Schauspieler etc., Musiker, Rockstar. Gab es da bei Ihnen was schon so in den ersten Jahren, was Sie gespielt haben, wo Sie gesagt haben, da will ich mal hin im
Leben? Ja, in der Tat. Gestern war ja der erste Schultag und ich kann mich noch gut an meinen ersten Schultag erinnern, der wohl so einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, dass bereits dort als Berufswunsch Lehrer entstanden war. Meine Mutter hat mich nach dem ersten Schultag gefragt, wie es war, und ich fand es ganz toll und habe ihr gesagt, ich möchte auch mal Lehrer werden. Das hat nicht ganz geklappt, wenngleich ich zumindest nebenberuflich auch als Dozent tätig war und von daher gab es eine gewisse Bildungsaffinität.
Was hat Sie da besonders inspiriert am Beruf des Lehrers?
Ich glaube, die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Menschen, die unterschiedliche Biografien haben, die unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Interessen haben, dieses Vermitteln auch von Wissen, das immer wieder dann auch dranbleiben müssen, am Ball bleiben müssen, um sich da auf dem aktuellen Stand zu halten. Aber vor allen Dingen eben der Umgang mit den Menschen. Ich glaube, das war für mich damals eine große Motivation.
Das haben Sie als Dozent ja dann auch in einem gewissen Rahmen gelebt. Gab es dann da trotzdem noch so den Wunsch, auch generell an Schulen tätig zu sein?
Nein, das hat sich relativ schnell dann relativiert. Diese Anfangseuphorie ist dann eigentlich eher einer gewissen Ernüchterung vielleicht auch gewichen im Laufe der Schulzeit. Es gibt ja dann auch Phasen, wo man Schule grundsätzlich blöd findet. Das war auch bei mir irgendwann mal so. Und als ich dann am Ende fertig war und das Abitur in der Tasche hatte, hat sich die Frage eigentlich gar nicht mehr gestellt.
Sie haben Fachabitur gemacht, habe ich in Ihrer Vita gelesen. Was für ein Bereich war das im Fachabitur?
Das war im Bereich Wirtschaft, also Wirtschaft und Recht hieß, glaube ich, der Bereich damals. Auch da gab es eine gewisse Affinität durch meinen Vater. Mein Vater war als kaufmännischer Angestellter tätig und hat einen hohen Bezug auch zum Thema Wirtschaft gehabt.
Danach waren Sie ja auch als Geschäftsführer in verschiedenen Bereichen tätig, unter anderem auch beim Allgäu Airport hier in Memmingen. Was war das für eine Aufgabe für Sie, als Sie da wirklich ja so der Chef waren von diesem ganzen Flugverkehr?
Also da muss man vielleicht noch einen Satz, wenn Sie erlauben, etwas ausholen. Wie kam es denn da überhaupt dazu? Das war jetzt nicht eine zwangsläufige Konsequenz, sondern ich bin da wirklich gefragt worden, nachdem ich damals in meiner Tätigkeit bei der IHK sehr eng in diese Geschichte des Allgäu Airports mit verbunden war, mit den Unternehmern zusammen. Und irgendwann kam der Geschäftsführer auf mich zu. Wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, freundschaftliches Verhältnis und hat mich gefragt, Mensch, ich brauche Unterstützung im kaufmännischen Bereich. Bereich. Mir fehlt da der Zugang ein Stück weit. Ich bin Techniker, ich bin Flieger, ich verstehe mich auf das Thema Umtrieb eines Flughafens im technischen Sinne. Aber diese ganze kaufmännische Geschichte, die liegt mir nicht so wirklich. Kannst du da nicht unterstützen? Und ich habe damals ein bisschen mit mir gerungen, aber habe dann am Ende doch zugesagt, weil das für mich auch eine Herausforderung, eine neue Herausforderung war, in ein Startup-Unternehmen einzutreten und da mitzugestalten und mitzuformen.
Was waren da, als Sie dann da angefangen haben und mit dabei waren, so die absoluten Highlights, an die Sie sich jetzt heute noch erinnern?
Also es gab mit Sicherheit mehrere Highlights. Ich kann mich an ein Highlight noch sehr gut erinnern, als der Eigentümer, der Geschäftsführer von Ryanair, der Michael O'Leary, in Memmingen aufgeschlagen ist zu einem Termin. Wir haben uns da mit ihm getroffen. Er kam mit einer Ryanair-Maschine und ist dann in der Lederhose aus diesem Flugzeug ausgestiegen. Er gilt ja durchaus als schillernde Figur und das hat er auch da wieder bewiesen. Das war sicher ein Highlight, mal völlig unabhängig von den Inhalten, aber so einen Menschen mal hautnah zu erleben und ihn kennenzulernen, das war sicher eine besondere Aufgabe.
Das ist schon ziemlich spannend. Sie waren bei verschiedenen Unternehmen, auch bei der IHK, in, sage ich jetzt mal, sehr hohen verantwortungsvollen Positionen. Zurück nochmal zu diesem Thema Existenzgründung, Startup, wie es heute in aller Munde ist. Was hat Sie dazu bewegt zu sagen, ich gehe jetzt den Schritt, ich mache das? Da ist ja natürlich auch immer ein hohes Risiko damit verbunden. Aber was war da so persönlich bei Ihnen der Punkt, wo Sie gesagt haben, nee, das probiere ich jetzt einfach mal aus?
Ich habe ja in meiner Tätigkeit bei der IHK auch einen entsprechenden Bezug immer wieder zu Existenzgründern gehabt. Also da gab es dann immer wieder Parallelen auch zu meiner eigenen Vita. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Motive. Warum macht sich jemand selbstständig? Er hat die super tolle Idee, von der er überzeugt ist, dass die erfolgreich als Unternehmen auch funktionieren kann. Er kommt aus einer gewissen Notsituation heraus, weil er vielleicht seinen Arbeitsplatz verloren hat und jetzt nicht wirklich im ersten Arbeitsmarkt Fuß fassen kann. Also die Motive sind ja da sehr, sehr unterschiedlich. Ich war der Meinung, ich könne mein Wissen auch nochmal anders einsetzen, auch nochmal für mich vielleicht etwas ertragbringender noch einsetzen und damit auch Hilfestellung für Unternehmen dann auch leisten. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das ist sicher nicht immer ganz einfach, wenn man als Einzelunternehmer, als wirklich Solo-Selbstständiger da unterwegs ist und sich natürlich auch immer die Frage stellt, ich habe eine Familie, ich brauche ein gewisses Einkommen, ich habe einen gewissen Lebensstandard, ich muss meine Familie versorgen, wie sicher ist denn das da alles? Aber am Ende des Tages bereue ich das nicht, das getan zu haben. Ganz im Gegenteil, für mich war das eine echte Bereicherung auch in meinem Leben.
Wo haben Sie das gemacht? In welchem Standort?
Es war hier aus Memmingen. Ich habe das quasi von zu Hause aus gemacht, weil die überwiegend größte Zeit bei den Unternehmen selber vor Ort dann eben auch war. Hatte ich zu Hause ein kleines Büro eingerichtet und von dort aus habe ich das dann gemacht.
Da spielt sich das Leben dann schon hauptsächlich einfach im Beruf ab. Das ist eine Entscheidung, die man trifft, die Sie mit Sicherheit auch getroffen haben. Da soll das Privatleben mitspielen. Wie hat es denn da generell bei Ihnen hobbymäßig ausgesehen? War da noch Zeit da dafür?
Ich bin es eigentlich immer noch, aber bei weitem nicht mehr in dieser Intention, ein sehr aktiver Sportler. Ich habe in einer Mannschaft hier in Memmingen Wasserball gespielt in jungen Jahren, habe das auch mit aufgebaut. Und da findet man natürlich auch einen Freundeskreis. Das ist ja jetzt nicht bloß die Spezies, mit denen man jetzt Sport zusammentreibt, sondern da entwickeln sich dann auch persönliche Freundschaften und auch man spricht da über viele Dinge, die jetzt außerhalb des Sportes dann da sind. Und das hilft dann gerade auch in solchen Situationen, wo man vielleicht auch selber eine gewisse Unsicherheit hat, sich vielleicht auch selber hinterfragt, ist das der richtige Weg, den du da gehst. Also es blieb dann schon noch auch die Zeit, auch für die Familie die Zeit. Ich habe Gott sei Dank eine sehr gut funktionierende Familie. Meine Frau trägt vieles mit, eigentlich alles mit. Und das hilft natürlich dann auch in solchen Situationen.
Dann war da auf jeden Fall auch immer die nötige Unterstützung im familiären und auch im privaten freundschaftlichen Umfeld bei Ihnen da. Wir haben jetzt über einige Etappen bei Ihnen gesprochen, auch schon ein bisschen über das Thema Sport, über den Wassersport. Wenn wir jetzt speziell auf die Karriere eingehen, Sie sind heute Oberbürgermeister der Stadt Memmingen, ein sehr hohes Amt hier bei uns in der Region. Und wie kam es da dazu, dass Sie sich entschieden haben, den Weg will ich gehen?
Also ich bin über viele Jahre von meinem damaligen Nachbarn, dem Stefan Gutermann, lange Jahre Fraktionsvorsitzender der CSU im Memminger Stadtrat, immer wieder auf das Thema "Kandidier doch für den Stadtrat" angesprochen worden. Ich habe das immer abgelehnt, nicht zuletzt, weil ich auch da einen gewissen Konflikt mit meiner beruflichen Tätigkeit, gerade bei der IHK, gesehen habe. Die IHK, ein neutrales Gremium, eine neutrale Organisation, da hat sich das für mich nicht gefügt, das hat sich irgendwie gebissen, es hat sich nicht richtig angefühlt, zu sagen, ich engagiere mich jetzt parteipolitisch, wenngleich ich weiß, dass ein Stadtrat sehr wenig von Parteipolitik geprägt ist. Aber trotzdem, irgendwie hat das nicht für mich zusammengepasst. Aber als dann die Tätigkeit in Memmingen beendet war, ich war ja dann am Ende meiner Tätigkeit bei der IHK im Oberallgäu tätig, in Kempten, in Kaufbeuren. Da war dieses Argument, es beißt sich hier mit der Lokalpolitik eigentlich nicht mehr wirklich kräftig. Und ich habe mich dann damals 2014 auch entschieden, für den Stadtrat zu kandidieren. Das war dann auch erfolgreich, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Damit wäre es das eigentlich auch gewesen, mein politisches Engagement. Ich war damals dann als Finanzreferent für Grundstücke und Finanzen im Stadtrat auch mit zuständig tätig. Das war auch meiner Profession entsprechend. Das hat alles wunderbar gepasst. Ja, und dann kam dieses tragische Schicksal von Markus Kennerknecht, der ja, wie wir alle wissen, nach wenigen Tagen im Amt sehr tragisch zu Tode kam. Und damit wurde dieser Sitz vakant. Ja. Ich räume ein, dass es auch in der Vergangenheit immer wieder mal Bemühungen gab von dem einen oder anderen, mich zu überreden, doch mal für den OB zu kandidieren. Man könne sich das gut vorstellen. Und ich habe es aber, wie gesagt, nie wirklich ernsthaft in Erwägung gezogen, bis zu diesem Zeitpunkt. Und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut. Es war ein Sonntagabend, die Fraktion hat sich zu einer Sitzung getroffen und da ging es unter anderem um die Frage, wie geht's jetzt weiter? Das war Anfang Januar. Wie geht's jetzt weiter? Markus Kennerknecht ist tot, es muss neu gewählt werden, es gibt einen konkreten Wahltermin, an dem neu gewählt wird. Bei der letzten Wahl war unser CSU-Kandidat jetzt weniger erfolgreich. Nehmen wir das jetzt hin? Wie gehen wir damit um? Wir haben nur eine sehr begrenzte Zeit zur Verfügung. Und im Laufe dieser Diskussion, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat jemand aus der Fraktion auf die Frage dann, finden wir jemanden, wer bietet sich denn an, vielleicht meinen Namen ins Spiel gebracht. Ja.
Was war das für ein Gefühl für Sie, als da Ihr Namen, wie Sie es gerade so schön gesagt haben, ins Spiel geworfen wurde?
Ja, also das war auf der einen Seite für mich durchaus Ausdruck auch einer hohen Wertschätzung, weil sonst hätte man meinen Namen nicht genannt. Auch ein Vertrauen in die Fähigkeit, dass ich sowas machen könnte. Ja. Jetzt weniger aus einer Notlage herausgeboren, aus der Notwendigkeit, es muss jetzt einen Kandidaten geben, herausgeboren, als vielmehr aus der Überzeugung, der hätt's im Kreuz, der kann sowas. Das hat mir schon geschmeichelt, das Stück weit, das gebe ich ganz offen zu. Und ich habe mich da sehr wertgeschätzt gefühlt. Auf der anderen Seite hat's mich aber dann doch auch fast erschrocken, weil ich mir dann so die Konsequenz auch ausgemalt habe. Was passiert denn dann? Ja? Wie verändert sich dein Leben in dem Moment? Ich glaube, es ist jedem klar, dass wenn man ein solches öffentliches Amt dann inne hat, da verändert sich vieles auch im persönlichen Umfeld. Ja? Das ist so ganz profane Dinge wie, kannst du dann einfach so mal in die Kneipe gehen? Kannst du dann einfach so mal zum Einkaufen gehen? Kannst du dann einfach mal so mit deinen Freunden irgendwo auf ein Glas Wein gehen? Geht denn das noch? So Ideen kommen ja da oder Vorstellungen. Und ich bin dann an diesem Abend nach Hause und es war schon spät am Abend. Meine Frau war noch wach und hat mich da erwartet. Und dann sage ich, was glaubst du, was die mich gefragt haben? Und sie hat wie aus der Pistole geschossen gesagt, die haben dich gefragt, ob du kandidierst. Und dann sage ich, wie kommst du da drauf? Das hat sich doch naheliegend. Also ich hätte es nicht anders gemacht. Ja. Und ich habe sie dann gefragt, wie sie darüber denkt. Und sie hat da sehr spontan, was eigentlich nicht wirklich ihre Natur ist, ja gesagt. Sie hat gesagt, mach das. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja, ich bin da dabei und ich trage das mit. Mach das. Ich habe mir dann noch ein bisschen Bedenkzeit ausbedungen. Wir haben dann am folgenden Montag, also Sonntagabend diese Fraktionssitzung, Montagabend war eine Kreisvorstandssitzung und da hat mich der damalige Kreisvorsitzende gefragt, darf ich denn das da sagen? Und das sage ich, also bitte sag nicht, ich mach's. Wenn überhaupt, dann sagt, wir haben das mal in den Raum gestellt und er überlegt mal noch drüber. Und das war dann auch, und ich wurde dann auch aus der Kreisvorstandschaft darin bestärkt. Alle haben sie mir zugesprochen und gesagt, mach das, mach das. du bist der Richtige, du hast gute Chancen, mach das. Ja. Und ich habe dann noch am Dienstagvormittag meinen damaligen Chef, den Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, im Krankenbett noch angerufen. Der war damals mit einer starken Erkältung zu Hause. Den habe ich dann zu Hause angerufen und er hat mich da auch bestärkt darin, diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich am Dienstagnachmittag zugesagt. Also wirklich innerhalb von 48 Stunden eine Entscheidung getroffen, die doch eine gewisse Reichweite hat. Ich möchte aber auch einräumen, das ist mir schon wichtig. Für mich war das auch ein Ausdruck der Verantwortung. Ich habe damals gesagt, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, dass wir darauf hoffen, dass irgendwo von außen jemand kommt, der uns da hilft, der jetzt dieses Amt übernimmt und der das dann auch entsprechend weitermacht. Ich glaube, wir, die wir jetzt im Stadtrat schon Verantwortung haben, sind da jetzt aufgefordert, tätig zu werden. Wir müssen das jetzt in irgendeiner Art und Weise richten und den Bürgern auch Lösungen präsentieren. Es war ja ein relativ langer Wahlkampf, auch bis zur Wahl von Markus Kenderknecht. Das hat sich ja relativ hingezogen mit Stichwahl. Da sind wir es den Menschen schuldig, Lösungen jetzt zu liefern. Wir brauchen jetzt eine gewisse Stabilität. Und da habe ich mich wirklich in der Verantwortung gesehen. Ich wäre aktiv wahrscheinlich nie auf die Idee gekommen, meinen Hut in den Ring zu werfen. Aber aus dieser Lage, aus dieser Verantwortung, aus dieser Notwendigkeit heraus habe ich dann eigentlich für mich entschieden, ja, stell dich dieser Verantwortung, mach das.
Herr Schilder, sehr, sehr spannender Weg auf dem Weg zum Oberbürgermeister der Stadt Memmingen. Wenn Sie nochmal zurückdenken, Ihr allererster Tag im Amt, wie lief der ab?
Also ich bin ja am Sonntag gewählt worden und am Dienstag war Vereidigung. Das heißt, ich habe also gerade mal so 2 Tage gehabt, um überhaupt mich zu akklimatisieren. Ja. Meine Zelte in Kempten abgebrochen am Montag und am Dienstag ging es dann im Rathaus los. Vereidigung, sehr würdevolle, tolle Veranstaltung. Da bin ich heute noch sehr dankbar, auch über diesen sehr würdigen Rahmen und diesen ehrenden Rahmen auch. Und am Dienstagnachmittags ging es in die Sachthemen im Grunde genommen. Ja, vormittags hat man noch mit einem Gläschen Sekt angestoßen und nachmittags ging es dann in die Themen hinein. Und es blieb im Grunde genommen gar nicht viel Zeit, sich da sehr intensiv mit irgendwelchen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und ich bin da auch sehr froh, dass ich vorher schon im Stadtrat war, weil viele Dinge einfach mir bekannt waren. Und ich bin froh, dass ich Memmingen kenne, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich hier groß geworden bin, weil ich die Menschen kenne, weil ich viele Beziehungen auch habe und ich da jetzt nicht erst mich mit irgendwelchen Ortsfragen auseinandersetzen musste, wenn mich einer gefragt hat, wo ist denn die Zangmeisterstraße, dann weiß ich das, ja, weil die da immer schon war. Also nur um sagen mal ein Beispiel zu nennen. Und das hat mir sehr geholfen, gerade in den Anfängen hat es mir sehr geholfen. Ich räume aber gerne ein, das war vielleicht ein bisschen blauäugig zu glauben, naja, du weißt im Grunde genommen doch, wie der Job funktioniert, weil wirklich wissen tut man es erst, wenn man es wirklich selber macht.
Also auch als Oberbürgermeister Learning by Doing.
So ist es.
Ganz klar. Jetzt haben Sie auch ein paar Straßen angesprochen. Also natürlich kennen Sie sich hier in der Stadt sehr, sehr gut aus. Sie haben auch in verschiedenen Büros gearbeitet, im Flughafen bei der IHK. Wie ist Ihr jetziges Büro eingerichtet? Ist es jetzt der schönste Arbeitsplatz, so von der Atmosphäre?
Ja, also das kann ich uneingeschränkt bejahen. Es ist natürlich ein sehr historisches Büro mit auch alter Holzvertäfelung. Ein traumhafter Blick. Ich glaube, ihr habt den besten Blick auf den Marktplatz überhaupt. Sieht man mal vielleicht vom Balkon der Großzunft ab, aber da darf ich auch hin und wieder mal draufstehen. Also von daher ist es wirklich, was die Örtlichkeit anbelangt, ein wunderbares Büro. Und ich werde da auch sehr häufig von Gästen, die wir dort empfangen, auch gelobt. Die sind da immer sehr erstaunt. Man ist vielleicht eine nüchterne Amtsstube, erwartet man vielleicht. Und wenn man dann in dieses Amtszimmer kommt, das strahlt einfach von sich aus schon eine gewisse Würde aus.
Wunderschönes Amtszimmer, wie Sie gerade gesagt haben. Traumhafter Blick, wenn nicht sogar der schönste Blick auf den Memminger Marktplatz, der ja in Süddeutschland auch sehr bekannt ist und wirklich auch sehr, sehr schön aussieht. Sie haben jetzt gerade über Ihr Büro gesprochen, dass es wirklich auch ein schöner Ort ist, sehr repräsentativ auch für Gäste. Wie läuft heutzutage bei Ihnen jetzt als Oberbürgermeister der Arbeitstag ab? Wann stehen Sie auf? Sehen Sie morgens Ihre Frau? Frühstücken Sie zusammen? Essen Sie zusammen zu Abend? Wie läuft es bei Ihnen ab?
Also in aller Regel beginne ich meinen Arbeitstag irgendwo so zwischen 8 und 8:30. Mein Frühstück fällt in aller Regel sehr spartanisch aus. Ich bin da kein so ein großer Frühstücker, es sei denn, man hat frei und Urlaub. Und da ist es nochmal was anderes. Also da reicht oft bloß eine Tasse Kaffee und dann gehe ich ins Büro.
Die Tasse Kaffee nach dem Wecker, weckt Sie das Handy oder haben Sie noch einen klassischen Wecker?
Ich habe den großen Vorteil, dass ich so eine sehr gut funktionierende innere Uhr habe. Also es ist eigentlich völlig egal, wann ich ins Bett gehe. Meine innere Uhr weckt mich irgendwann so gegen 7 Uhr. Da werde ich wach. Und selbst wenn ich einen Wecker stelle, ist es meistens so, dass ich dann schon vor dem Wecker dann wach bin. Also es passiert, wenn ich dann wirklich sage, also du darfst unter keinen Umständen verschlafen. Es ist jetzt ein ganz wichtiger Termin oder ein ganz wichtiges Vorhaben. Dann stelle ich mir den Wecker, aber ansonsten wache ich regelmäßig zur gleichen Uhrzeit auf. Egal ob Wochenende oder... Also das, da kann ich mich auf mich auch vertrauen.
Wie sieht's bei Ihnen aus? Haben Sie untertags bei so vielen Terminen als Oberbürgermeister im Amt auch so gewisse Ruhepausen, in denen Sie achtsam sein können, meditieren können, vielleicht einfach auch mal den Blick von Ihrem schönen Büro auf dem Memminger Marktplatz genießen können?
Ja, das passiert in der Tat relativ selten. Das muss ich einräumen. Klar ertappe ich mich manchmal, dass ich zum Fenster rausgucke, aber das ist wirklich sehr, sehr selten. Ich versuche, und das macht mir auch meine Sekretärin, Gott sei Dank, so über die Mittagszeit mal eineinhalb Stunden, eine Stunde, eineinhalb irgendwie mal auch frei zu halten. Ich habe einen guten Freund, der sprach mal davon, dass Termine mittags um 12 menschenverachtend seien, weil da ja jeder Vernünftige irgendwie zum Mittagessen geht oder sonst irgendwie mal eine Pause macht. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, aber ich versuche das dann schon, auch wenn sich das irgendwie darstellen lässt, einzuhalten und fahre dann auch nach Hause, ganz bewusst. Meine Frau, eine sehr, sehr gute Köchin, kocht dann meistens mittags auch. Hin und wieder ist unsere Enkeltochter dann auch zum Mittagessen mit dabei. Und dann essen wir da zu Mittag, unterhalten uns auch, was läuft, was geht, was machst du heute Mittag, was liegt bei dir noch an. Und dann fahre ich am Nachmittag wieder ins Rathaus oder auf einen Termin, je nachdem. Und gestärkt. Meistens gestärkt, ja, in der Tat.
Was essen Sie am liebsten?
Also ich bin ein Allesesser, behaupte ich jetzt mal. Es gibt eigentlich nur sehr, sehr wenige Dinge, wo ich jetzt sage, naja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ansonsten kann man mich mit ganz einfachen Gerichten sehr zufriedenstellen. Mir reicht auch oft nur ein Salat oder irgend sowas. Also ich brauche dann nicht jeden Tag den Schweinsbraten mit Knödel, zumal das der Linie gar nicht wirklich zuträglich
ist. Die Frau ist eine sehr gute Köchin. Ja. Haben Sie gesagt von Ihnen, stehen Sie selber auch mal mit ihr in der Küche?
Selten. Also ich bin früher, ab und zu mal, habe ich dann meiner Frau gesagt, heute koche ich. Ja. Das hat dann meistens dazu geführt, dass die Küche ausgeschaut hat wie nach einem Bombenangriff. Ja, ich da eine andere Technik verwende, als meine Frau das vielleicht tut. Aber mittlerweile verlasse ich mich da eher auf die Künste meiner Frau. Ich helfe, wenn es nötig ist, ja, wenn irgendwelche Dinge, was weiß ich, Spätzle hobeln zum Beispiel, das ist doch eine etwas kraftanstrengende Arbeit, das darf ich dann machen, ja, oder den Spätzle-Teig zu rühren, wenn es sowas zum Beispiel gibt, das ist auch immer so mit Kraft verbunden. Aber ansonsten macht im Wesentlichen das Essen meine Frau.
Manfred Schilder ist heute zu Gast auf dem Kleinstadtsofa. Wir schauen uns gleich die Stadt Memmingen noch mal ein bisschen genauer an, die aktuelle Pandemiezeit, und sprechen mit Manfred Schilder, was sich da in der nächsten Zeit tut, was sich entwickelt und wie auch von ihm die Sichtweise ist auf die Zukunft für die Stadt und die Region.
Gleich geht's weiter. Kleinstadtsofa. Menschen bei Butzkuss.
Weiter geht's. Hier ist das Kleinstadtsofa. Menschen bei Butkus.
Herr Schilder, ich habe was Spannendes erfahren von Ihnen. New York ist für Sie eine Stadt mit ganz, ganz viel Erinnerung. Wenn Sie an New York denken, haben Sie da ein Musikstück im Kopf oder was kommt Ihnen da?
Ja gut, klar, ich meine natürlich, Frank Sinatra ist natürlich da immer allgegenwärtig mit New York, New York. Aber ich habe tatsächlich eine sehr positive Erinnerung, weil ich 2008, im November 2008 in New York war. Anlass war meine Teilnahme am New York Marathon. Ich bin tatsächlich mal Marathon gelaufen, sieht man mir jetzt heute nicht mehr so an. Aber damals war ich noch etwas drahtiger und sportlicher. Und es war genau zu der Zeit, als Barack Obama zum ersten Mal Präsident der Vereinigten Staaten wurde. Und ich habe das dann live in New York auf dem Times Square miterlebt, das Ergebnis dieser Wahl und die Stimmung, die dort geherrscht hat unter diesen Hunderttausenden von Menschen, die sich dort zusammengefunden hatten.
Okay.
Und das war wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis im positivsten Sinne. Zum einen diese pulsierende Weltstadt New York zu erleben, die ja jetzt auch sehr stark unter der Pandemie leidet oder gelitten hat. Das zu erleben, wie eine solche Stadt funktioniert, wie eine solche Stadt lebt, wie die Menschen dort unterwegs sind. Und auf der anderen Seite eben auch ein solches Ereignis, ich glaube schon ein historisches Ereignis, es nennen zu dürfen, bei der Wahl des amerikanischen Präsidenten so hautnah auch mit dabei sein zu können.
Der Marathon war der Weg dahin, der hat das möglich gemacht, das auch mitzumachen. Wo haben Sie hier in der Region, wo sind Sie Ihren ersten Marathon gelaufen?
Hier in der Region bin ich den Ulmer Marathon mal mitgelaufen, diesen sogenannten Einstein-Marathon. Mein allererster Marathon war in Berlin. Da bin ich über einen Bekannten eigentlich dazugekommen, der mich da irgendwie mal überredet hat. Ich bin so für mich ein bisschen umeinander gelaufen und habe auch an der einen oder anderen kleineren Veranstaltung in Kempten beispielsweise da jedes Jahr im Frühjahr schon teilgenommen. Aber an den Marathon habe ich mich da nie hingetraut, bis eben der Bekannte gesagt hat, komm, ich lauf doch mit. Und ja, das hat dann bei mir irgendwie so ein Ehrgeiz entwickelt und ich habe das dann auch gemacht und habe dann irgendwann einmal in einer Laune herausgesagt, ich möchte, wenn ich 50 werde, in New York den Marathon laufen. Und 2008 bin ich 50 geworden und bin dann tatsächlich da in New York gelaufen.
Hätten Sie Barack Obama auch gerne live getroffen?
Unbedingt, ja. Also Obama gehört sicher zu den Menschen, die ich gerne mal live treffen würde.
Welche Menschen haben Sie bisher live getroffen, die Sie sehr inspiriert haben?
Also es gab verschiedene Begegnungen, nicht nur jetzt mit Prominenten oder herausragenden Persönlichkeiten, sondern auch mit einfachen Menschen, in Anführungszeichen, von denen ich da viel mitgenommen habe. Aber so an Persönlichkeiten habe ich die Kanzlerin mehrere Male jetzt mittlerweile persönlich auch getroffen. Ich habe damals Guido Westerwelle persönlich getroffen. Der war mal hier in Memmingen und da hatte ich Kontakt mit ihm und habe mit ihm auch ein paar Worte wechseln können.
Wo war das in Memmingen?
Auch am Flughafen oben. Der ist damals für irgendeinen Termin, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ist er nach Memmingen geflogen und von hier aus dann weitergefahren und ist hier gelandet. Und da habe ich ihn dann am Flugzeug in Empfang nehmen dürfen.
Neben Guido Westerwelle haben Sie gesagt, Sie haben unsere Bundeskanzlerin Frau Merkel auch schon ein paar Mal getroffen, sind ihr begegnet. Was haben Sie in dem Bild von der Frau Merkel, sage ich mal, jetzt im direkten Treffen?
Also die Frau Merkel ist eine Persönlichkeit, die natürlich aufgrund ihres Amtes, aufgrund ihrer Ausstrahlung, dessen, was sie da auch verkörpert, eines der höchsten politischen Ämter in unserer Republik, natürlich einen großen Respekt auch von sich aus ausstrahlt. Aber sie ist auch eine Person, da hatte ich zumindest schon den Eindruck, die sich ehrlich auch interessiert, was treibt dich gerade um, wie geht's dir? Ich habe sie am Flughafen mal getroffen, ich habe sie mal getroffen bei einem Gespräch im Vorfeld einer Veranstaltung in Ottobeuren, wo man auch ein paar Worte miteinander dann gewechselt hat. Und da hatte ich schon so das Gefühl, dass sie dann auch sich ehrlich dafür interessiert, dass es jetzt nicht bloß eine leere Floskel ist, wenn sie sagt, was läuft gerade bei euch und wie geht's bei euch, sondern dass das ehrliches Interesse dann auch dabei ist. Und da habe ich sie ja sehr authentisch auch kennengelernt.
Jetzt haben wir über Guido Westerwelle, die Frau Merkel gesprochen. Barack Obama war leider nicht dabei.
Leider nicht, nein.
Wen haben Sie sonst noch getroffen, wo Sie sagen, das war wirklich sehr inspirierend, sehr spannend? Da denken Sie heute noch drüber nach.
Ich hatte vor 2 oder 3 Jahren das geistige Oberhaupt der orthodoxen Kirche hier in Memmingen, den Patriarchen, der kurz zuvor einem Anschlag entronnen ist. Bei diesem Anschlag sind 2 oder 3 seiner Leibwächter auch ums Leben gekommen. Der war hier in Memmingen, hat hier auch einen Gottesdienst zelebriert und den habe ich zum Mittagessen eingeladen und habe mich mit ihm mal unterhalten. Und wenn Sie mit so einem Menschen ins Gespräch kommen, dann merken Sie eigentlich, wie wertvoll das ist, was solche Menschen auch an Wissen haben, was solche Menschen an Erfahrungen auch von sich geben. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt damals, dieses Gespräch. Das war etwas, da habe ich auch nachträglich dann davon profitiert, auch vielleicht einmal eine andere Denkweise, eine andere Sicht auf die Dinge vielleicht auch zu haben. Auch gerade jetzt diesen Konflikt Christen, Muslime, der ihn da wirklich hautnah ja auch betroffen hat, dann mal aus so einer Perspektive dazu oder wahrzunehmen, da gab es jetzt keinen Hass. Nicht im Sinne von die Bösen, die jetzt da einen Anschlag auf mich verübt haben, sondern auch das Hinterfragen, warum ist das so? Warum kommen diese Menschen im Ergebnis dazu, dass es nur diesen einen Weg gibt, um ihre Interessen dann durchzusetzen? Warum ist das so? Und das war ein für mich extrem bereicherndes Gespräch damals.
Sehr bereichernd. Inwieweit hat sich Ihre Sichtweise danach geändert?
Geändert würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich mal auch auf den anderen Stuhl setzt und tatsächlich auch mal die Perspektive wechselt. Ob das jetzt dann zwangsläufig gleich zu einer Veränderung der eigenen Position oder der eigenen Meinung führt, ist, glaube ich, gar nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, sich mal mit der anderen Perspektive auseinanderzusetzen, sich mal die Frage zu stellen, wie erlebt einer, der einen anderen Blick auf die Dinge hat, das. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das ist auch das, wo ich sage, ich glaube, auch für uns als Politiker ist es wichtig, mal Perspektiven zu wechseln. Jetzt nicht bloß aus der eigenen Brille heraus zu gucken, sondern wirklich zu sagen, ich setze mich mal auf den Stuhl des anderen und überlege mir seine Sichtweise. Warum ist er so und warum denkt er so und warum handelt er so, wie er es tut? Ja? Was motiviert ihn, was treibt ihn an, was sind seine Beweggründe? Das hilft, glaube ich, in der Bewertung auch, um Entscheidungen zu treffen, ungemein.
Auf welchen anderen Stühlen sind Sie in der letzten Zeit gesessen und haben diese Sichtweise kennengelernt?
Ja, ich glaube, ich würde es jetzt nicht konkret an irgendeinem festmachen wollen, aber immer wieder mal auch zu sagen, warum hat jetzt ein Bürger so eine Sichtweise? Warum kritisiert ein Bürger eine Entscheidung, die wir jetzt im Stadtrat oder in der Verwaltung getroffen haben? Warum sieht er das anders? Ja? Fehlen dem noch irgendwelche Informationen? Hilft es mit ihm auch in der Auseinandersetzung? Ob das jetzt Verkehrsthemen sind, ob das Bauthemen sind, ob das soziale Themen sind und vieles, vieles andere mehr. Ich glaube, das hilft tatsächlich dann zu sagen, wechsle mal die Perspektive, setz dich mal auf den anderen Stuhl.
Wenn wir uns diese aktuelle Pandemiezeit anschauen, das hat keiner von uns erwartet, was da passiert ist. Als das Ganze sich zugespitzt hat, dieses Thema Corona, wie haben Sie da agiert? Was waren da bei Ihnen die Schritte im Rathaus? Was waren da Ihre Gedanken in dem Moment?
Also zunächst einmal ist es völlig richtig, dass wir, glaube ich, alle miteinander diese Ausmaße, die das jetzt auch angenommen hat, nicht vorhersehen konnten. Es war, glaube ich, relativ schnell klar, wir haben eine ganz besondere Situation, die auch jeden Einzelnen von uns, aber insbesondere natürlich die, die auch in der Verantwortung stehen, in einem ganz besonderen Maße herausfordert und vielleicht auch Maßnahmen erforderlich macht, die jetzt nicht gleich so, wie soll ich sagen, populär sind, dass jeder sagt, hurra, und so machen wir es. Ja. Für uns im Rathaus war das relativ schnell klar, wir müssen dort auch ein Stück weit versuchen, Strukturen hineinzubekommen. Wir müssen versuchen, Transparenz hineinzubekommen. Wir müssen versuchen, die Menschen auch mitzunehmen, soweit es in irgendeiner Art und Weise überhaupt möglich ist. Auf der anderen Seite, das gebe ich auch gerne zu, war auch unser Handeln immer von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Natürlich immer mit dem Zweifel, ist das richtig, was wir da tun? Ich glaube, dass jeder politisch Verantwortliche, egal ob das die Kanzlerin, der Ministerpräsident oder so ein kleiner Oberbürgermeister ist, sich immer wieder die Frage stellt, ist das richtig, ist das verhältnismäßig? Auch in der Abwägung der Notwendigkeiten, führt das zum Ziel? Wo soll das überhaupt am Ende des Tages dann hingehen? Und diese Zweifel, die immer da waren, die bleiben, glaube ich, auch nicht aus in einer Zeit, wo keiner eine verlässliche Aussage treffen kann.
Herr Schilder, was war da für Sie, weil Sie es gerade angesprochen haben, ist das richtig, ist das zielführend auch für die Gesellschaft? Was war da für Sie bisher in der Pandemie die schwierigste Fragestellung, das schwierigste Thema, wo Sie sich diese Frage gestellt haben, wo dieser Gedanke aufkam, ist das richtig?
Ja, Also da gab es ganz viele Beispiele an dieser Stelle. Vielleicht nur einen Satz, wenn Sie erlauben, vorneweg noch. Ich glaube, eine der größten Herausforderungen an dieser Stelle ist es und war es auch in der Vergangenheit, den Menschen das zu erklären, warum handeln wir so, wie wir handeln. Ja? Ohne jetzt so den großen Schulmeister raushängen zu wollen und zu sagen, ich weiß sowieso alles besser als ihr, sondern durchaus auch mit dieser Ehrlichkeit zu sagen, Leute, ich weiß das auch nicht besser. Ja? Aber wir handeln jetzt, weil wir der Überzeugung sind, dass das, was wir tun, der richtige Weg ist. Und wenn hinterher einer kommt und sagt, das ganze Gedöns mit diesem Maskentragen war eigentlich völlig für die Katz, oder was weiß ich, dass wir 8 Wochen lang nicht mehr vor die Haustür durften, war eigentlich völlig für die Katz. Ja, dann mag das sein, aber aus der aktuellen Situation heraus ist es eine Entscheidung, die aus bestem Wissen, aus der Abwägung aller Notwendigkeiten die richtige auch war, ja. Und das, glaube ich, ist so das Entscheidende, was natürlich immer wieder problematisch war und nach wie vor auch ist, dass wir in unserer Republik aufgrund des Föderalismus und der unterschiedlichen Lagen in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedliche Handhabungen haben. Ja? Wir sind hier 10 Kilometer von der baden-württembergischen Grenze weg. Da ist es anders als hier bei uns in Bayern. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, der hier an der Grenznähe wohnt, ja, warum darf ich in Tannheim anders handeln als in Buxheim? Ja? Ja, ist doch kein Unterschied. Ja? Aufgrund dieser Länderzuständigkeiten aber eben dann doch. Und das den Menschen dann auch zu erklären, das fällt manchmal schwer, das gebe ich offen zu, weil natürlich auch bei uns, bei mir, an der einen oder anderen Stelle gewisse Zweifel da sind, wo man sich dann auch fragt, passt das? Ist das richtig?
Memminger Fischertag. Bis dato sind immer Männer in den Stadtbach gesprungen. Jetzt gab es da auch ein Urteil, es wurde viel diskutiert in den lokalen, den regionalen Medien, auch bundesweit und natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Was ist Ihre Meinung zu diesem Urteil?
Ja, das ist jetzt ganz schwierig. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine Auseinandersetzung, die mal primär den Fischertagsverein und die Klägerin betrifft. Ich bin zwar selber auch Mitglied des Fischertagsvereins, schon lange bevor ich Oberbürgermeister geworden bin, und ich bin auch begeisterter Stadtbachfischer. Von daher hätte ich auch mit einem Status, so wie er in der Vergangenheit war, auch für die Zukunft durchaus leben können. Ja. Ich nehme aber schon auch zur Kenntnis, dass es auch in der aktuellen Diskussion, auch in der Frage der Zeitmäßigkeit, durchaus Gründe geben mag, sowas mal zu hinterfragen, auch mal kritisch zu hinterfragen und zu sagen, ist das jetzt in Stein gemeißelt und für alle Ewigkeiten so festgeschrieben, oder darf man nicht auch mal eine etwas andere Meinung an dieser Stelle vertreten? Wie gesagt, ich hätte mit der alten Lösung gut und gerne leben können. Ich glaube auch, dass es viele Memmingerinnen gibt, die die Notwendigkeit nicht wirklich haben. Ich sehe aber auch ein, dass jetzt eine Klägerin da auf ihr Recht pocht. Manchmal tut es mir ein bisschen leid, weil ich glaube, der Memminger Fischertag als solches ist eigentlich ein schlechtes Beispiel, um auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau aufmerksam zu machen. Ich glaube, da gibt es ganz viele andere Themen, ob das jetzt gerechte Bezahlung oder gerechter Arbeitsplatz oder vieles andere ist, wo es eigentlich wichtiger wäre, die Energie noch einzusetzen. Aber das ist jetzt wirklich eine sehr, sehr persönliche Fußnote an dieser Stelle. Als Stadtoberhaupt bin ich zunächst einmal aus einer neutralen Position heraus und sage, das ist jetzt eine Aufgabe, die der Verein und die Klägerin miteinander zu lösen haben. Das steht mir auch nicht zu, da als Oberbürgermeister schlaue Ratschläge zu geben.
Herr Schäder, letzte Frage noch. Der Memminger Mau ist so das Wahrzeichen der Stadt. Wir sind jetzt aktuell in der Pandemiezeit. Keiner weiß ganz genau, wie das Ganze weitergeht im nächsten Jahr, generell die nächsten Jahre. Was ist so Ihr Appell, Ihr Wunsch an den Memminger Mau und damit an die Bevölkerung, was Sie sich für die Zukunft wünschen?
Ja, ich wünsche mir, dass wir diese Pandemie gut überstehen. Ich wünsche mir, dass die Menschen gesund bleiben. Ich glaube, das ist mit auch das Wichtigste, was wir alle miteinander brauchen, dass wir nicht, Gott sei Dank im Moment, noch gar nicht irgendwie Tote zu beklagen haben, sondern dass wir das tatsächlich gut überstehen. Ich wünsche mir aber auch, dass der Mond vielleicht der Mau hin und wieder mal ein wachsames Auge auf uns Menschen wirft und man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit dem Blick auf den Mauer, auf den Sternenhimmel, auch eine eigene Bescheidenheit vielleicht wieder lernt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das an der einen oder anderen Stelle auch schon ein wenig verloren gegangen ist. Sich einfach ein bisschen zurückzunehmen, sich selber nicht zu arg wichtig zu nehmen, sondern wirklich zu sagen, sei achtsam auch mit dem anderen, sei rücksichtsvoll auch mit dem anderen. Und vielleicht lehrt uns ja der Mau, der seit ewigen Zeiten um unsere Erde herumkreist, vielleicht lehrt er uns diese Bescheidenheit ein bisschen.
Wunderbar. Manfred Schilder, vielen Dank, dass Sie heute bei mir in der Sendung waren. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Sie sind ein sehr bewegender Mensch, haben viel erlebt und es war sehr angenehm, sich mit Ihnen zu unterhalten.
Vielen Dank, ganz meinerseits. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das war's, das Kleinstadtsofa, Menschen bei Butkus. Alle Folgen gibt es auf kleinstadtsofa.de.